konnte er auch nicht. Er war ein einfacher Arbeiter, hat nachher dann eine Ausbildung gemacht und ich habe ihm dann bei Mathe geholfen. Das war es auch nicht. Aber heute würde ich sagen, ich konnte Jesus in Willi sehen. Ich konnte Jesus in ihm sehen. Denn Willi hatte Jesus lieb, vom ganzen Herzen. Er hat ihn von ganzem Herzen und das war so schön anzusehen und so schön ansteckend. Und das war einfach toll. Heute habe ich leider keinen Kontakt mehr zu ihm, aber er ist nachher noch auf eine Bibelschule gegangen und ist als Missionar dann nach Peru gegangen. Jetzt ist es so, das ist eigentlich schade, der Willi war einer und ich habe viele Christen kennengelernt, aber er ist mir so ins Auge gesprungen. Ich habe mich dann auch so gefragt, irgendwie ist das doch schade. Nur einer ist wirklich da, der so richtig, wo ich Jesus sehen konnte und bei den anderen oft nicht. Aber das sollte doch eigentlich auch unser Ziel sein, dass Jesus in uns zu sehen ist. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht. Gerade in den letzten Jahren ist bei mir ja auch einiges passiert und ich habe immer gedacht, woran liegt das, wie kommt es, habe hier und da Impulse bekommen. Und ich möchte mal ein Bild benutzen. Das habe ich mal gucken. Jetzt geht es. Gut. Ich habe ein Bild genommen, Kinder hätten hier bleiben können, hätten ihre Freude wahrscheinlich gehabt. Wollte eigentlich so eine Flipchart, aber das hättet ihr wahrscheinlich gar nicht so richtig erkannt. Tja, bitte? Das ist Willi, nee. Willi freut sich, der freut sich nicht, ne? Danke. Das ist ein Vergleich von mir, der kommt auch nicht aus der Bibel. Das ist der Vergleich, unser Leben ist so ein bisschen wie so ein Faden mit so einem Heißluftballon. Und Jesus hat dieses Gleiches nicht benutzt, weil es zu seiner Zeit auch gar keine Heißluftballons gab. Wenn wir uns vergleichen mal mit diesem Heißluftballon. Warum bin ich da drauf gekommen? Wenn wir Jesus annehmen und wenn wir Jesus in unser Herz lassen und wenn wir ihn bestimmen lassen, dann ist das so, als ob wir von ihm diesen Ballon bekommen. Wir bekommen von ihm einen Ballon, einen Korb, da wo der Passagier transportiert wird. Wir bekommen dann eine große Hülle und wir bekommen auch einen Brenner und wir haben dann auch Anschluss an Gas. Das ist das, was wir von Jesus bekommen. Und so ein Ballon hat natürlich einen Sinn und einen Zweck. Und so ein Ballon hat den Sinn, dass man abhebt und dass man fliegt, dass man hochgeht. Ja. Man fährt. Oh, Entschuldigung, gut, eine Ballonfahrerin. Wir fahren, danke. Danke, dass ihr mitmacht. Wir fahren. Gut, dann fährt man. Man fährt mit diesem Ballon und man steigt damit hoch. Man will ja nicht auf dem Boden bleiben. Und bei uns ist es eigentlich genau das Gleiche. Wir haben jetzt einen Ballon bekommen von Jesus und wir sollen damit fliegen. So, warum sollen wir fliegen? Weil da oben, da gibt es schöne Sachen für uns. Freude. Da gibt es Freude für uns. Ich möchte es jetzt nicht zu negativ gestalten, aber einige meinen, so mit richtig Freude hat das ja nichts zu tun. So Christsein ist eine ernste Angelegenheit, aber das stimmt überhaupt nicht. Das hat viel, viel mit Freude zu tun. Und ich glaube nicht, dass Jesus jemand war, der so griesgrämig durch die Gegend lief, sondern der hat sich einfach gefreut. In Johannes 1, Vers 4, im ersten Johannesbrief, lesen wir, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das, was Gott uns schenkt, ist nicht nur ein bisschen Freude, sondern es ist die ganze Fülle der Freude. Und hier ein Hinweis darauf, damit wir alle. Es ist nicht so, dass nur einer, der Willi, der bekommt dieses und die anderen, die gehen leer aus. Nein, Johannes schreibt hier, damit ihr alle diese Freude habt. Das nächste, da gibt es den Frieden. Den Frieden. Ja, damit kommen wir schon mehr zurecht. Frieden ist immer so ein christlicher Wert. Freude nicht so sehr, aber Frieden. Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ja, das stimmt. Das ist mehr Frieden. Und das ist jetzt nicht der Frieden, der heißt, wir leben jetzt hier alle in Frieden. Nein, es ist der Frieden in uns. Der Frieden, und hier gibt es ein Wort, das habe ich aufgeschrieben und schon wieder vergessen. Ach ja, Irene. Und das bedeutet Friede, Ruhe. Und das ist der Gegensatz zum Streit. Es ist eine innerliche Ruhe, zur Ruhe kommen. Meine Tochter hat eine Freundin und dann habe ich auch gemerkt, irgendwie, ihr fehlt so die Freude. Es gibt Menschen, da sieht man es, die sind so wirklich, da sieht man ihre Hast an. Und das ist eigentlich nicht das, was sein sollte, sondern Gott hat für uns einen Frieden. Einen Frieden, wo wir wirklich zur Ruhe kommen. Und das ist eine tolle Sache. Aber da gibt es ja noch mehr in den himmlischen Sphären, habe ich das mal genannt. Die himmlischen Sphären, da gibt es Freiheit. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Und Jesus selber sagt auch, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ja, aber sind wir nicht frei? Wir leben doch nicht im Gefängnis oder weiß ich was, in der DDR, da war man vielleicht nicht so richtig frei, aber wir sind doch hier in einem demokratischen Land. Aber diese Freiheit beinhaltet mehr. Diese Freiheit beinhaltet, dass wir nicht mehr Knechte sein müssen, geknechtet von Angst, von Umständen, von Sorgen, von Süchten. Es gibt so viele Sachen, die die Menschen einfach knechten und runterziehen. Depressionen, psychische Krankheiten, viele Dinge, die da einfach sind und die uns knechten. Und das sind Sachen, die will Jesus nicht für uns, sondern er hat für uns Freiheit. Ich hatte das auch erst später verstanden, als ich diese Freiheit hatte. Es ist so, als ob man dann steht auf einem weiten Feld und man kann so richtig tief atmen. Und es gibt keine Hindernisse, es gibt keine Sachen, die einen irgendwie behindern. Was haben wir denn noch in den himmlischen Sphären? Sorgenfrei. Hört sich immer ganz klasse an. Das ist nicht so, dass ich jetzt alles ignoriere und den Kopf in den Sand stecke, sondern das ist wirklich etwas, was Jesus möchte. Paulus schreibt, macht euch um nichts Sorgen. Und Jesus sagte, euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles benötigt. Und er schreibt recht viel über Sorgen. Und Jesus sagt einfach, was nützt es euch, Sorgen zu machen? Und das Schöne ist, Jesus bietet uns an, bringt eure Sorgen zu mir. Bringt die Sorgen zu mir. Und das ist nicht so ganz einfach. Jakob hat mal gesagt, wir müssen sie auf ihn werfen, damit sie endlich wegkommen von unseren Händen, damit sie einfach sich lösen und wir sie wirklich bei ihm lassen. Und ich würde es mal vergleichen, es ist so mit den Sorgen, sie sind da, wir können sie nicht ignorieren. Aber wenn wir sie abgeben, dann ist es so, als ob Jesus die große Last trägt dieser Sorgen. Wenn wir jetzt denken, da ist so ein Flaschenzug, dann trägt Jesus die große Last. Und wir dürfen dann so ein bisschen korrigieren. Jesus trägt die Last und wir sind diejenigen, die zwar noch den Einfluss nehmen, aber wir müssen uns nicht davon kaputt machen lassen. Und dann gibt es noch andere Sachen in der himmlischen Sphäre. Wir dürfen ein Segen für andere sein. Das ist eine sehr schöne Sache. Wenn ihr schon mal für jemanden ein Segen sein konntet, dann ist das eine tolle Sache. dann macht es einfach frei und das Leben auch in Gottes Bestimmung zu leben, so wie er es will. Das sind Sachen, die, da weiß man, man ist auf dem richtigen Platz. Die Liste hier ist sicherlich nicht vollständig, wie so vieles bei mir, bei diesem Beispiel nicht. Aber es soll einfach zeigen, dass es Dinge sind, wo die für uns gedacht sind. Da möchte dass wir Gott, dass wir da hinkommen. Aber, das stellen wir vielleicht auch fest, da kommen wir nicht alle hin. Das Prinzip eines Heißluftballons ist der, er hat ein gewisses Gewicht, eine Masse würden wir so sagen, ein bisschen naturwissenschaftlicher ausgedrückt. Und wenn wir jetzt die Luft erhitzen in diesem Ballon mit einem Brenner, mit einem Gasbrenner, dann ist die heiße Luft leichter als die umgebende kalte Luft und es sorgt dafür, dass wir abheben. Das heißt, wir müssen es schaffen, leichter zu werden. Aber genauso wie beim Heißluftballon gibt es auch hier in unserem geistlichen Leben uns daran zu hindern, abzuheben. Da gibt es Gewichte dran. Wenn wir Gewicht dran haben, dann wird es schwierig sein, abzuheben. Und diese Gewichte im geistlichen Leben, die sind auch da. Und wenn wir die haben, dann werden wir nicht dahin kommen. Dann werden wir nicht in Freiheit und in Freude hinkommen. Das eine, was es dort gibt, das ist Sünde. Wenn Sünde in unserem Leben ist, dann werden wir nicht weiter hochkommen. Wenn wir es tolerieren, dass wir mal etwas tun, was gegen Gottes Gebot steht, dann werden wir nicht da hochkommen. Dann wird es einfach uns immer weiter runterziehen. Aber es gibt auch immer ein Gegenteil davon. Und das ist die Heiligung. Das wird sehr oft in der Bibel auch gesagt. Im 1. Petrus 1, Vers 16 heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig sein heißt ausgesondert. Es heißt Gottes Willen tun. Und sein Wille ist, dass wir seine Gebote halten, dass wir Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Denken und den Nächsten lieben wie uns selbst. Dann gibt es noch andere Gewichte, die uns daran hindern, abzuheben. Nicht vergeben. Ganz klar, wir, das Vaterunser, wenn wir nicht vergeben, dann wird unser Vater uns nicht vergeben. Deswegen müssen wir vergeben. Das nächste sind Lügen. Wir haben jetzt hier eine Predigtreihe gehabt, wo es viel darum ging, innerlich heil zu werden. Und das beinhaltete viele dieser Sachen. Wenn wir den Lügen glauben, dann werden wir nicht vorankommen. Jetzt sagst du vielleicht, der Arnold, der hat ja gut reden, aber wenn er meine Situation kennen würde, und das ist schon die erste Lüge. Die Lüge heißt, keiner kann mir helfen. Gott kann mir nicht helfen. Aber das ist falsch. Das Gegenteil davon ist die Wahrheit. Und die Wahrheit heißt, Gott kann immer helfen. Nichts ist unmöglich meinem Gott. Nichts ist unmöglich mein Gott. Ja, das ist einfach so. Und deswegen müssen wir diesen Lügen auch nicht glauben. Die Lügen können sehr vielfältig sein und oft erkennt man sie vielleicht auch gar nicht. Die Lügen heißen dann, ah, das kann ich gar nicht. Oder ich genüge nicht, ich bin minderwertig. Ich kann niemandem vertrauen. Keiner liebt mich. Ich kann sonst nicht leben ohne dem. Oder auch eine tolle Lüge. Ich bin nun mal so. Aber die Wahrheit, die dagegen steht, heißt, Gott liebt mich. Jesus ist immer bei mir. Gott kennt meinen Schmerz. und fühlt mit mir. Gott wird all meinen Mangel stillen. Jesus ist für meine Krankheit schon gestorben. Die Wahrheit, die finden wir in der Bibel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Wahrheit auch kennen und dass wir uns auskennen in Gottes Wort, dass wir sie lesen und dass wir wirklich wissen, was die Wahrheit ist. Denn sonst werden wir darauf reinfallen, dass der Satan sagt, oh, du kannst nicht, du bist nichts. Und wenn wir aber sehen, was Gott verheißt, dann wissen wir, das stimmt gar nicht. Das nächste, was uns noch daran hindert, abzuheben, das sind seelische Wunden. Auch darüber haben wir gepredigt. Ich bin ja nun mal so, nee, wie war der Titel von Marlies? Das war, warum bist du so komisch? Wunden, die so im Herzen drin sind, die auf einmal dafür sorgen, dass man gewisse Sachen da auf einmal ganz komisch tickt. Aber auch da gibt es das Heilwerden dagegen. Denn Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und als Jesus berufen wurde, hat er zitiert, ein Text aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Er ist dafür gekommen. Und niemand muss mit seinen Wunden umherlaufen. Das nächste sind die Sorgen, die hatten wir oben auch schon so ein bisschen. Der Herr sorgt für uns. Und da ist das Gegenmittel Vertrauen. Wir müssen vertrauen. Wir müssen wirklich sagen, gut Herr, wir geben es ab und wir wissen, bei dir ist alles in guter Hand. Und als letzten Punkt, in meiner sicherlich nicht Ausführung, die nicht komplett ist, habe ich noch das Geld, Vergnügung des Lebens. Kommt so ein bisschen aus diesem Gleichnis vom Seemann, wo dann Jesus dann auch sagt, wenn ihr die Freuden des Lebens, die werden daran hindern, dass der Glaube wirklich zum Durchbruch kommt. Beim Geld ist es so, dass Jesus dann auch sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Auch das wird uns daran hindern, wirklich hochzugehen und das zu erleben, wofür Gott uns bestimmt hat. Und was hilft dagegen? Ein Tipp? Vorschlag? Gegen? Ja? Ich habe es mal einfach Hingabe genannt. Hingabe. Das heißt, wir müssen sagen, ja Herr, mit ganzem Herzen wollen wir dir folgen. So, jetzt steht er da. Ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. Das war das letzte Bild. Jetzt steht er da und die Gewichte sind so schwer, dass er wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. Und statt abzuheben, ist er jetzt ganz unten gelandet. Für den Heißluftballon heißt es durchschneiden, abschneiden, all die Gewichte, die einen runterhalten und den Brenner voll aufreißen, Gas fließen lassen, richtig einheizen, damit man hochgeht, damit man Höhe gewinnt. Und für unser Leben bedeutet das eigentlich genau das Gleiche. All die Dinge, die uns herunterziehen, dass wir sie loslassen müssen, dass wir gute Dinge auch tun sollen. Das hört sich jetzt erstmal sehr einfach an, aber ich glaube, das ist auch erstmal der erste Schritt, dass man weiß, okay, da sind Sachen, die mich runterreißen. Und manches wird einfach sehr lange dauern, auch bis so etwas weggeht. Nicht alles kann man einfach so zerschneiden. Es gibt nicht so ein Patentrezept, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ihr macht Schritt 1, 2, 3, 4 und dann seid ihr alles los und dann geht's hoch. Gibt es nicht. Gott hat für jeden seinen eigenen Weg. Aber jede Veränderung fängt gleich an. Sie fängt gleich an. Und zwar die Veränderung fängt damit an, dass ich erstmal es wollen muss. Ich muss meinen Willen haben. Ich will sie loswerden, diese Gewichte. Ich will das nicht haben. Wenn wir das nicht machen, dann wird auch nichts passieren. Wenn wir nicht anfangen, den Willen aufzubringen, das zu ändern, sondern sagen, ich bleibe einfach hier unten, dann wird sich auch nichts ändern. Und das Zweite ist, ich muss Gott ranlassen. Wir müssen sagen, ich kann, ich will das ändern, ich will den Willen aufbringen, aber ich muss Gott ranlassen. Versucht es nicht selber. Versucht nicht selber daran rumzuschnippeln und zu sagen, jetzt werde ich ein Superchrist, jetzt werde ich ein Superchrist. Das hilft nichts, sondern wir müssen wirklich Gott ranlassen. Eben wurde ja von dem Wilhelm Bunz vorgestellt, dass der im Juni hinkommt. Ich habe das Buch gelesen. Ich fand das fantastisch. Ich fand es fantastisch. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Dieser Mann, der war wirklich ganz unten, ein Krimineller. Der hat schon von Kindesbeinen schon alle, ja, der hier, während die im Gottesdienst war, da fing er schon an, die Portemonnaies aus den Jacken zu nehmen und so weiter. Nachher wurde er kriminell, dann hat er Leute verprügelt, Banken überfallen. Der hat einen Mann totgeschlagen. Mit seinen Händen hat er ihn totgeschlagen. Im Gefängnis war er der Aggressivste nachher. Der Aggressivste, der fast immer im Arrest gelandet ist. Und er hat nur eins getan. Er hat gesagt, Gott, mach du. Gott, mach du. Das war alles. Ist nicht bei jedem so, aber jeder ist da auch anders. Und Gott verändert dann. Und er hat ihn verändert. Und er hat ihn wie verrückt verändert. Das war schon, ist einfach toll zu lesen, weil man einfach sagt, wenn du denkst, Gott kann bei dir nichts mehr erreichen, dann lies einfach mal das Buch. Und wenn du dann siehst, was Gott kann, dann wirst du schon glauben. Und jetzt gibt es aber etwas, Gott möchte, dass wir alle dorthin kommen, dass wir alle abheben, dass wir loswerden, dass wir heil werden. Und er hat sich etwas total Gutes jetzt dafür ausgedacht. Und zwar hat er sich einen Ort ausgedacht, an dem diese Veränderung stattfinden sollte. Und dieser Ort, das ist die Gemeinde. Das ist nicht irgendwo ein Therapiezentrum irgendwo oder in Jerusalem irgendwie eine ganz heilige Stätte, sondern dafür hat er Gemeinde gemacht. Dafür hat er Gemeinde ins Leben gerufen, damit wir einander helfen, dahin zu kommen, damit wir einander wirklich helfen, loszuwerden von dem Problem, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist die Bestimmung auch von der Gemeinde. Und der Auftrag, den haben wir heute auch schon einmal gehört, mache zu Jüngern, mache zu Jüngern. Wenn wir hier in dieser Gemeinde das nicht machen, woanders geht es kaum. Auch der Wilhelm Bunz ist nachher in Gemeinden reingegangen. Klar hatte er vielleicht im Gefängnis seinen Anfang, aber nachher kamen Gemeinden, Menschen, die ihn unterstützt haben, die dabei waren. Auch da gibt es Enttäuschung und wir sind nicht perfekt, aber das ist das, was wir tun müssen. Petrus schreibt von der Gemeinde als einem Haus. Und dieses Haus, das baut Gott aus lebendigen Steinen. Jeder von uns ein Stein. Und Steine haben die Aufgabe zu tragen. Wenn Steine nicht tragen können, dann funktioniert es nicht. Man setzt Steine ein, damit sie tragen können. Und wenn die meisten Steine gar nicht tragwürdig sind oder nur aus Sand bestehen, weil der Zement nicht da ist, dann gehen die kaputt. Und wenn in der Gemeinde nur wenige Steine da sind, auf denen man bauen kann, dann werden die mit der Zeit überlastet. Und auch das passiert in Gemeinden, dass Menschen, Mitarbeiter überlastet werden, dass sie kaputt gehen. Und dass sie für eine Zeit lang nicht mehr einzusetzen sind. Und das ist nicht das, was gut ist und was richtig ist. Wir müssen hier als Gemeinde dafür sorgen, dass die Lasten verteilt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lasten auf viele Schultern verteilt werden. Wenn wir sagen, wir würden, ach, macht ihr es, wir wählen ja ein paar Leute, oder dann wird es nicht funktionieren. Denn wenn wir nicht gemeinsam tragen, dann wird hier nicht viel entstehen. Im letzten Jahr waren wir ja auf der Credo als Gemeindeleitung und ich habe gesehen, was dort in dieser Gemeinde passiert. In der Christusgemeinde Wuppertal. Und das ist eine Gemeinde, wo jeden Sonntag Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Es ist eine Gemeinde, die aber aufgebaut ist auf Kleingruppen. Und sie sind die Struktur dieser Gemeinde. Und auf dieser Struktur kann dieses enorme Wachstum, was diese Gemeinde durchgemacht hat, was die Gemeinde erlebt hat, die kann das erst tragen. Sie können sind nur durch diese Kleingruppen in der Lage, wirklich die Menschen, die Gott ihnen da hinstellt, wirklich zu tragen. Und jeden Sonntag kommen dort Menschen zum Glauben an Jesus. Und sie bilden immer weiter Kleingruppenleiter aus, die dann in der Lage sind, wieder neue zu integrieren, mitzutragen, mitzubauen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, fantastisch, das ist genau das, was wir hier auch brauchen. Wir brauchen auch hier eine Struktur von Kleingruppen, in denen wir andere voranbringen. Das ist nämlich der Ort, wo diese Sachen auch mit passieren müssen. Dort, wo Menschen zu Jüngern werden. Dort, wo Menschen Veränderung erleben. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Gemeinde nur wachsen wird, wenn wir solche zielorientierten Kleingruppen haben. Und das hängt wiederum davon ab, ob wir genügend Kleingruppenleiter haben werden. Wenn wir nicht genügend Menschen haben, die bereit sind, ihre Fähigkeiten einzusetzen und wirklich in den Ort zu gehen, dort, wo Gott sie hinberuft, dann wird das nicht funktionieren. Dann werden wir vielleicht hier als Gemeinde weiterhin irgendwo uns immer wieder treffen. Aber wir werden vielleicht nicht zu dem Punkt kommen, wo Gott uns haben möchte. Und deswegen möchte ich auch vielleicht dich aufrufen, wenn du merkst, du hast schon viele Gewichte abgeworfen. Dir geht es eigentlich richtig gut und du hast viele Sachen auch schon gelernt. Meld dich doch einfach bei mir und sag, ich könnte mir vorstellen, Kleingruppenleiter zu werden. Denn wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, auch für andere. Wir haben ganz unterschiedliche Gaben und jeder wird sich auch dafür nicht eignen. Und wir wollen natürlich auch Musiker noch weiterhin haben und nicht nur Kleingruppenleiter. Aber wenn Gott wirklich für dich das bestimmt hat, dann melde dich einfach. Ein letztes Beispiel dann noch. Wenn wir Kinder haben, oder alle, die wir Kinder haben, wir haben Kinder, weil wir wollen, dass sie eines Tages erwachsen sind und eigenverantwortlich leben können. Und wenn wir hier in dieser Gemeinde es nicht schaffen, dass auch Menschen zur Reife kommen, dann ist das nicht das, was Gott möchte. Dann ist das unzufrieden oder ist das nicht, was gut ist. Wenn wir Kinder haben, dann sind sie erst klein, dann wachsen sie immer, bis sie so groß sind, dass sie selber Verantwortung übernehmen, bis sie reif sind. Und dann können sie andere tragen. Und dieses Prinzip des Wachstums, das brauchen wir hier auch in unserer Gemeinde. Und das Allerbeste, Wir müssen es noch nicht mal aus uns heraus machen, sondern wir können auch da auf Gottes Kraft verlassen. Danke.